Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Computer Club 2 Audio. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, die Sie zu Hause sitzen und uns zuhören, egal ob es nur zu Hause ist, in der Badewanne, unterwegs oder wo auch immer.
Also ich begrüße Sie auch und mache nicht so viele Worte drumherum. Ich begrüße Sie einfach. Und die 278, die hat mich schon wieder auf Gedanken gebracht. Das ist nicht weit bis zur 300. Sendung. Und da sollten wir uns wieder was überlegen, was wir da Besonderes machen könnten. Aber heute machen wir ja schon etwas Besonderes. Ne? Heute kommt in der Computer Club 2 plus 1, ja, Computer Club 2,1 Ausgabe, kommt zum ersten Mal ein Gesprächspartner in unseren Konferenzraum.
Mhm. Ja, wir haben ja einen virtuellen Konferenzraum, über den wir selbst kommunizieren, damit ich dann beim Schnitt auch die Sachen richtig zuordnen kann. Das brauche ich einfach, denn alles andere wäre zu schwierig, wenn ich von den Kollegen da, was weiß ich, anderthalb, zwei Stunden Material bekomme, das dann alles zusammenzufummeln, dann brauche ich eine Woche. Das geht nicht, dann wäre die nächste Sendung dran. Deswegen ist für mich die Synchronisation über diesen kompletten Mitschnitt wichtig und für unsere Gesprächspartner, die sich hier einwählen können und dann einfach mit uns im Gespräch sind. Natürlich diese nur in Anführungszeichen in Telefonqualität, aber über ein Telefon kann man eben nicht mehr oder noch nicht mehr als Telefonqualität machen.
Na, wir sind da ja dran und wollen da wieder was strecken irgendwie auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
Wird uns auch gelingen, oder?
Naja, wir sehen mal. Ja. Da könnte sich etwas tun, ja. Gut, es hat sich einiges getan, auch in unserer technischen Welt. Google oft und immer noch als Software-Krake verschrien, fängt an, die Welt zu dominieren. Nicht nur mit der Suchmaschine, die ja nun nicht mehr zu übersehen ist und alles andere unterbuttert, sondern auch mit neuen Diensten. Nun scheint mir so, als sei ein Generalangriff auf Microsoft gestartet worden, um Microsoft mit seinem Betriebssystem und mit auch seinem Office-Paket doch ziemlich Paroli bieten zu können. Und zwar der Ansatz ist ganz, ganz neu, denn er umfasst auch gleich Hardware in einer neuen Idee, die faszinierend erscheint. Was weißt du darüber, Wolfgang Back?
Also ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mehr um das Umschwenken auch von Google gekümmert. Das Street View, das liegt denen ja ganz schön tief. Naja, das war so die erste Niederlage, die sie da in Deutschland eingefahren haben, denn es macht ja nun wirklich keinen Spaß. Street View in Köln zum Beispiel, da wo ich wohne, da ist fast alles verpixelt, da siehst du fast gar nichts zu nutzen. Und Microsoft, das ist ja nun der nächste Fall, fängt genauso an wie Google. Die wollen jetzt anfangen zu fotografieren wieder und wollen keine Möglichkeit erstmal geben zum Einspruch, und die werden genauso auf die Schnauze fliegen, um es deutlich zu sagen, wie das mit Google passiert ist. Denn das kann doch nicht sein, dass das deutsche Recht es schreibt nun eben einmal vor, dass ich nicht einfach etwas veröffentlichen kann und dann abwarten kann, ob sich da einer beschwert. Das geht nicht.
Lass uns mal in Richtung Wolke schwenken. Cloud Computing ist in aller Munde, die Industrie und Wirtschaft will es, braucht es, Sicherheitsaspekte und Bedenken werden kräftig diskutiert und auch dafür gesorgt, dass dort nichts Negatives passieren kann. Aber nun kommt etwas Neues, und zwar das Chromebook, ein Computer, der immer online sein soll, wo die Anwendungen und auch ein Teil der Daten bei irgendwo im Internet bei Google sein soll. Das ist also die Superwolke mit extra Hardware. Und damit wir das mal einschätzen können, nicht nur das, sondern auch die komplette gesamte Entwicklung, die vielleicht unabhängig von Google oder parallel zu Google passiert, haben wir einen Gesprächspartner. Und zwar ist das Herr Professor Dr. Riemke Gurzki aus Stuttgart. Er ist von der Hochschule der Medien und betreut den Studiengang Online-Medien-Management. Schönen guten Tag, Herr Riemke.
Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wir haben viel erzählt, ich habe viel gequatscht. Was denken Sie denn darüber, was ich erzählt habe? Kann das so in diese Richtung stimmen, dass Google jetzt die Welt umkrempelt?
Ich denke, vollkommen umkrempeln wird Google die Welt nicht. Es wird immer verschiedene Endgeräte geben, aber was Google mit seinen Chrome OS Netbooks vorstellt und dem Chrome OS Betriebssystem, ist, glaube ich, ein recht interessanter Ansatz. Chrome OS ist im Prinzip ja der klassische Browser, verpackt mit einem Unterbau-Betriebssystem, ein Gentoo-basiertes Linux, und läuft auf einem Netbook.
Einen Satz von Ihnen möchte ich hier zitieren. Die Zukunft des Desktops wird das Web zum Desktop. Was meinen Sie damit?
Wenn man so die aktuellen Entwicklungen anschaut, Chrome OS ist eigentlich nur so die Speerspitze an dieser Stelle. Wenn Sie in Technologien schauen, HTML5, was sich dort tut, die Möglichkeit, Offline-Applikationen zu erstellen. Das heißt, Applikationen werden einmal im Web aufgerufen. Wenn Sie sich vom Internet trennen, laufen diese Applikationen oder sind immer noch im Browser aufrufbar, sofern Sie dann die entsprechende Logik implementieren. Das geht schon in eine ganz völlig neue Dimension hin. Nicht mehr das Online-Web, sondern eine Art, ja, Online-Offline-Web-Applikation. Und damit kann ich sehr, sehr viel machen. Dort gibt es auch sehr viele neue Ansätze, was jetzt nicht offline-fähig ist, aber zum Beispiel nennen wir die Applikation der Firma Abiory. Dort geht es so weit, dass ich mit Web-Applikationen, gut, hier ist noch etwas auf Flash aufgebaut, dass ich mit Web-Applikationen Audiodateien schneiden kann, also ein kompletter Audio-Editor online. Das ist eine völlig neue Welt. Applikationen, die man eigentlich klassisch vom Desktop gewohnt ist, finde ich plötzlich im Web. Diese Anwendungen werden zum Teil auch offline-fähig. Da muss man sich schon fragen, wie sehen in Zukunft Anwendungen überhaupt noch aus? Wenn man so in den Firmenkontext hineinschaut, wenn heute Anwendungen neu realisiert werden für Fachabteilungen, dann werden die in der Regel als Web-Anwendung realisiert. Da ist
Ja.
die Frage, habe ich Unternehmensdesktop?
Und sind die alle in der Wolke dann, die Ergebnisse auch, die ich da geschnitten habe, die Audioergebnisse, sind die in der Wolke dann oder liegen die lokal bei mir?
Die stecken tatsächlich in der Wolke. Was ich lokal mache, auch der Schnitt erfolgt auf dem Server. Ich habe im Prinzip nur eine Fernbedienung für die Server-Applikationen vor mir. Wenn ich dann fertig geschnitten habe, klicke ich natürlich als auf Download und hole mir die fertige Audiodatei runter. Aber der Editor an sich und die Applikation läuft auf dem Server, also in der Cloud.
Also es ist ja auch viel passiert in den Köpfen von den Anwendern, zum Beispiel auch in meinem Kopf. Ich hatte noch vor 5 Jahren gesagt, Wolke, bitte nein. Mittlerweile habe ich selbst so eine kleine Wolke, und zwar bei web.de habe ich 4 GB Wolke, und da stellen wir unsere Sendungen rein, die Teilstücke der Sendung und so weiter. Die kann ich allen zugänglich machen, wenn ich die freischalte, und dann haben wir so eine schöne gemeinsame, naja, Datenbüchse da geschaffen. Und wenn ich die 4 GB voll habe, kriege ich kostenlos 1 GB dazu. Und das wohl immer so weiter und so weiter und so weiter.
Ja, diese Privatwolke, also. Herr Riemke, wie sieht es denn eigentlich wirtschaftlich aus? Ich meine, diese neuen Entwicklungen, die kosten alle viel, viel Geld. Wird denn die Industrie da hineinspringen oder kommt Google hier auch mit neuen Konzepten in den Markt?
Also Google befindet sich schon mitten im Markt. Wenn Sie die Google-Angebote für Unternehmen anschauen, die sind für Unternehmen sehr, sehr interessant. Wenn ich heute so einen klassischen Desktop anschaue, was das im Unternehmen kostet, also wirklich der PC hingestellt, das Betriebssystem obendrauf, die Office-Applikationen, Sie müssen dann noch die Systemadministration dazu rechnen, der Speicherplatz, da komme ich schnell auf Kosten, die bei 50, 100, bei kleineren Unternehmen auch deutlich darüber liegen. Also 100 €, 200 €
Für den Arbeitsplatz.
für den Arbeitsplatz
Ja.
des Mitarbeiters. Wenn ich da ein Angebot von Google bekomme, was ich nachher im Bereich zwischen 30 und $50 inklusive Hardware bewegen würde, das ist natürlich spannend für Unternehmen.
Das heißt, Google bietet im Grunde genommen eine Hardware, wie Sie sagen dazu, Fernbedienung an, die dann komplett in dem Gesamtpaket drin ist.
Genau, so sind die aktuellen Mitteilungen, die durch die Presse gehen. Das ist natürlich für Unternehmen ein sehr, sehr interessanter Ansatz, hier Kosten zu sparen. Wenn Sie mal so schauen und auch in sich gehen, wir sind jetzt Power-User, aber wenn man so betrachtet, was macht man eigentlich den ganzen Tag? Sie surfen im Web, rufen einzelne Applikationen auf, vorwiegend so etwas wie Präsentationen oder Textverarbeitung. Das macht weit über 90% der täglichen Arbeit aus. Und damit ist man mit so einem Chrome OS schon ganz gut bedient.
Wo sind denn die Grenzen? Kann Chrome OS alles, was mein Betriebssystem auf dem Rechner auch kann?
Es kann sehr viel. Es kann bei weitem nicht alles. Also wenn man wirklich in Richtung Power-User denkt, Gaming ist möglich. Die High-End-Games, die wir heute kennen, wo es wirklich um das letzte Frame per Second geht, um Geschwindigkeit zu maximieren, um Detaildarstellung, das kann Chrome OS mit Sicherheit nicht leisten, vor allem nicht auf dieser Hardware. Das sind sicherlich Anwendungen, die werden weiterhin auf klassischen Workstations laufen. Denken Sie auch an CAD-Anwendungen. Wobei hier gibt es auch schon erste Ansätze in der Cloud. Online-CAD-Anwendungen, wo ich einfache CAD-Zeichnungen online erstellen kann. Also es wird sehr stark verschwimmen, aber es wird sicherlich Bereiche geben, dezidierte Bereiche, wo das Web als Desktop nicht taugt.
Ist das denn auch juristisch schon alles durchdacht von Google? Denn wir hatten bei der Cloud immer so ein bisschen das Problem, du musst ja wissen, wo deine Dateien liegen. Aber du weißt es meistens nicht, wo die Dateien liegen. Können die in Spanien irgendwo in einem Rechenzentrum liegen oder auch meinetwegen auch in Polen oder irgendwo, wo es günstig ist? Und wenn es dann zu Streitigkeiten kommt, was gilt da für ein Gesetz? Ist das das polnische, das spanische oder ist es das Google-Gesetz Amerika?
Ich bin kein Jurist, aber Sie sind natürlich zum Datenschutz auch als Unternehmen verpflichtet, wenn Sie Kundendaten bearbeiten und wenn die Kundendaten plötzlich in anderen Drittstaaten liegen bei Anbietern, die Sie gar nicht kennen, denke ich, dürfte es datenschutzrechtlich einige Fragestellungen aufwerfen.
Ja, ja.
Wie sieht es denn überhaupt mit der Sicherheit aus? Ein Unternehmen oder das große Kapital von vielen Unternehmen, das ist das Know-how, das Wissen, was sie aufgebaut haben. Und Industriespionage ist ja nun gang und gäbe. Wenn aber jetzt alle meine Informationen irgendwo im Netz stehen, wie sieht es denn dann mit der Sicherheit aus?
Das ist natürlich ein Problem. Wenn sich jemand Zugang zur Cloud verschafft und in der Regel werden sie das als Nutzer als nutzendes Unternehmen nicht mitbekommen, weil sie haben keine Administratoren vor Ort, sie werden es gar nicht feststellen können, selbst wenn der Anbieter der Cloud festgestellt hat, dass es dort ein Problem gab. Sie müssen sich darauf verlassen, dass er sie informiert und auch entsprechende Gegenmaßnahmen ergreift. Sie haben letztendlich als Unternehmen, die das Angebot nutzt, keinerlei Kontrolle, was in der Cloud passiert. Und das natürlich gerade in sensiblen Bereichen, wo es um personenbezogene Daten geht, denken wir an den Medizinbereich, medizinischen Bereich, Ärzte oder wenn man dann wirklich in Hightech-Unternehmen geht, wo es um Betriebsgeheimnisse geht, um Patente, ist das natürlich durchaus kritisch zu bewerten. Dann ist die Frage, ob ich nicht lieber den klassischen Desktop-Rechner habe und den vielleicht noch nicht mal im Internet eingesteckt.
Besteht die Möglichkeit, dass ich meine Daten von meinem Chromebook aus verschlüsselt übertrage und auch so speichere in der Cloud?
Wie Google das intern abbildet, ist mir persönlich nicht bekannt. Lokal soll es verschlüsselt sein in dem Chromebook. Wie es dann auf dem Server aussieht, letztendlich, um Service zu gewährleisten, ist ja auch die aktuelle Diskussion, die zum Beispiel beim Cloud-Dienst von Dropbox geführt wird, wo man jetzt gesagt hat, gut, wir selber können das entschlüsseln, wir müssen es auch entschlüsseln können, was dort abgelegt wurde von den Nutzern, weil wir müssen den Sicherheitsbehörden Auskunft geben müssen. Natürlich ist das natürlich ein Einfallstor auch für potenzielle Angreifer auf die Daten.
Naja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so die Aktivitäten der US-amerikanischen Regierung der letzten Jahrzehnte ansehe, die sind da nicht sehr zimperlich, wenn sie ihre Industrie mit Informationen versorgen wollen. Wenn die Zugriff darauf haben, ich persönlich würde denen zutrauen, dass sie sich solche Sachen dann auch verschaffen.
Ja, ja. Ja.
Gut, dann ist natürlich die Frage, ist dieses Modell von Google nur für die Industrie und Wirtschaft gedacht oder wird es irgendwann auch mal in den Privatbereich reinkommen? Denn heute sind schon sehr, sehr viele Menschen einfach immer online, wenn man das mal sieht in einer Bahnfahrt oder auf dem Flughafen oder am Bahnhof oder im Café. Die Leute datteln immer an ihrem kleinen Teil rum, was auch immer sie machen. Informationen suchen, spielen, kommunizieren oder sonst was. Aber sie sind ja schon immer online. Wenn jetzt eine Hardware kommt, die per se dafür ausgerichtet ist, immer online zu sein, ist das nicht eigentlich auch dem Privatmann und der Privatfrau auf den Leib geschneidert?
Also ich denke, dass die primäre Zielgruppe sind wirklich Unternehmen in diesem Bereich. Privatnutzer sind sicherlich, für die ist es sicherlich interessant, wenn man sich die Preisgestaltung anguckt, so ab $350 sind die amerikanischen Preise, geht es dann los. dann ist natürlich die Frage, warum ich mir nicht gleich einen günstigen Laptop kaufe, der vielleicht etwas mehr kann, wo ich etwas flexibler bin. Für den Standardnutzer könnte es in Zukunft interessant werden. Vor allem, weil es ist nicht nur ein reines Online-Konzept, sondern es besteht auch die Möglichkeit, mich ins Flugzeug zu setzen, mit dem MacBook zu arbeiten, getrennt vom Netz und später wieder online zu gehen, Daten zu synchronisieren. Da hat Chrome OS mit seinen Applikationen, die darauf aufbauen, momentan noch etwas Probleme. Zum Beispiel für Google Docs ist die Offline-Fähigkeit für den Sommer dieses Jahres angekündigt, wenn man denn den Pressemitteilungen Glauben schenken darf.
Mhm. Also ich meine, man hat es ja gesehen, was das iPhone bewirkt hat. Plötzlich liefen da alle Leute mit Always On da herum, hatten teure Verträge irgendwie, um immer Internet machen zu können. Und das nimmt zu und zu und zu und die Angebote werden größer und größer und größer. Dieses Always On, das scheint nicht mehr abzuwenden zu sein.
Das denke ich auch. Vor allem spannend wird es, wenn man die Idee von Chrome OS noch etwas weiterdenkt. Wenn ich dann schon Applikationen habe, die webbasiert sind, also bei Chrome OS, es gibt zwei Arten von Applikationen. Einmal die HTML5-Applikationen, die offline-fähig gemacht werden können. Und Chrome OS-Applikationen, die installiert werden können, die basieren auch auf HTML-Technologien, Web-Technologien, sind aber speziell für Chrome OS geschrieben. Wenn man das Konzept ein bisschen weiterdenkt, wir haben sehr, sehr viele Entwickler, die sich im HTML-Bereich tummeln, die JavaScript können, die sowas auch serverseitig umsetzen können, dann ist die Frage, wie geht es auf den kleineren Geräten weiter? Chrome OS auf dem Mobiltelefon könnte in Zukunft vielleicht eine Lösung sein.
Ja, das hätte eigentlich den Reiz, dass man eine gemeinsame Plattform hat. Ich wollte gerade sagen Betriebssystem, aber ist es denn eigentlich als Betriebssystem zu betrachten?
Es ist als Betriebssystem zu betrachten. Ich habe einen Linux-basierten Kernel darunter. Ich habe Programmierschnittstellen. Es ist im Prinzip ein Betriebssystem, wenn auch ein sehr, sehr kompaktes Betriebssystem mit dem Fokus Web darzustellen.
Mhm. Und wird der Chrome-Browser, wird das dann die Schnittstelle zum Programmieren, zum Aufrufen und zu allen Dingen?
Genau, ich entwickle mit HTML, JavaScript und letztendlich läuft die Applikation im Chrome-Browser, der fester Bestandteil, der eigentlich die Oberfläche des Chrome OS ist.
Ja, macht Sinn irgendwo.
Es hört sich ganz interessant an und ich glaube auch spüren zu können, dass sie langsam diese am Anfang sehr positive Meinung zu Google, als die ersten Suchmaschinen kamen, dann später als ein bisschen negativ wurde, weil Google ja nun überall Daten abgegriffen hat und sie für Werbezwecken genutzt hat, aber dass sich diese Stimmung langsam wieder ändert, dass man mittlerweile Google auch vertraut. Wenn ich mir jetzt ansehe, wir hatten den Android eine Lücke, ich meine, Google hat es ja als offenes Betriebssystem angekündigt und damit haben sie es bewiesen, aber die Lücke haben sie ja schnell wieder geschlossen, sehr schnell, viel schneller als alles andere, was ich kenne. Offensichtlich sind sie ja leistungsfähig und das Vertrauen der Nutzer in Google wächst. Die große, das was der Kollege Back am Eingang sagte, die große Kritik an Street View ist ja eigentlich auch vorbei.
Na, es fängt jetzt wieder mit Microsoft an.
Ja, gut, aber das ist, glaube ich, bei Google nicht der Fall.
Da will man auch, dass sie nicht einfach da amerikanische Gesetze nach Deutschland bringen. Das geht einfach nicht. Man muss sich hier, wenn man in dem Land hier was machen will, muss man sich dem unterwerfen, wie die Legislative ausgerichtet ist. Das geht nicht.
Gut, der Punkt ist dann natürlich auch, es gibt zwischenzeitlich Anbieter, die weniger tun als Google. Und das ist natürlich auch ein Sympathiepunkt, einer der Sympathiepunkte für Google.
Ja. Ganz interessant. Ich denke, wir stehen hier doch irgendwo an einer Schwelle zu einer Neuentwicklung, die so noch keiner vorhergesehen hat vor 2-3 Jahren und die unsere Computerwelt und Kommunikationswelt nochmal deutlich verändert. Oder meinen Sie, das ist eine kurzzeitige Entwicklung?
Ich glaube, es ist eine eher mittelfristige Entwicklung, dass es in diese Richtung geht. Und ich glaube, es ist eine dauerhafte Entwicklung. HTML und HTML5 ist eine Entwicklung, die uns die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Entwicklern, die wir weltweit haben. Die können nicht die 10. Technologie noch hinzumachen, die können nicht Flash, können nicht Silverlight und sonstige Technologien alle gleichzeitig bedienen. Deswegen ist so eine Technologiezuspitzung auf einen Standard, vielleicht sogar einen gemeinsamen Standard mit HTML5, eigentlich eine sehr, sehr positive Sache.
So, jetzt müssen wir aber Schluss machen.
Ja, das wartet noch einer. War ein gutes, ein gutes Schlusswort. Herr Professor Dr. Riemke Gurzki, ich glaube, wir sollten bei Gelegenheit nochmal Gespräche führen zu diesen und ähnlichen Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Informationen.
Ja. Es gibt ein Thema, das Heinz Schmitz gleich näher erläutern wird. Und zwar werden die Smartphones oder die iPads oder die Dinge, die sich da drumherum bewegen, irgendwann einmal die Zeitungen angreifen und sie überflüssig machen. Heinz.
Ja, das ist eine ganz spannende Sache, die sich da im Moment tut. Die Forscher, jedenfalls die Forscher der Ohio State University, meinen nein. Es ist eine Nische, die sich auftut. Man muss sich mal so vorstellen, wenn man morgens seine Zeitung kriegt, sei es wie du morgens zum Frühstück und man geht an den Kiosk, kauft sich seine Zeitung, dann erhält man einen Bericht über das, was in den letzten Stunden oder im letzten Tag passiert ist. Man darf ja nicht vergessen, dass eine Produktionszeit von 6 bis 8 Stunden in der Zeitung drin ist. Also man erhält immer einen Bericht der Vergangenheit. Der Herr Burda hat das mal sehr schön gesagt. Er sagt, eine Zeitung berichtet über ein Thema, ein Online-Medium begleitet ein Thema. Und das ist etwas, das ich vom Computer her ja gewohnt bin. Ich setze mich an meinen Rechner, wenn ich denn Zeit habe, gucke in die Online-Ausgaben der Medien rein, die, sei es die von dir so geschätzte Bild.de oder Spiegel.de oder auch die anderen Online-Themen, die dann eben aus den Agenturen die Meldungen raussaugen, sie etwas aufbereiten, auf ihre Webseite stellen und damit immer sehr top aktuell sind. Wenn ich jetzt unterwegs bin, bin in der Bahn unterwegs, dann fehlt mir ja diese Information, dann habe ich ja den Zugriff normalerweise nicht oder hatte ihn bisher nicht. Das ändert sich gerade mit den Smartphones. Man kriegt mit einem Flatrate-Vertrag, so wie ich ihn habe, bin ich always on mit meinem Smartphone und kann dann mal eben, wenn ich Langeweile habe, gucken, was hat es Neues, was gibt es Neues in der Welt. Und das ist eine Ergänzung zu dem, was wir bis jetzt hatten. Okay, man kann natürlich sagen, früher habe ich das Radio im Ohr gehabt und habe mich dann darüber informieren lassen. Ist natürlich aber bequemer, eben mal auf den kleinen Bildschirm zu gucken.
Naja, aber das Radio, das konntest du ja nicht mal beeinflussen. Da konntest du nur hören, was die dir erzählen. Und da konntest du nicht gezielt irgendwo auf eine Nachricht hinschielen.
Ja, das ist der Unterschied. Das ist eine ganz andere Qualität. Ich kann also aktiv mir meine Inhalte suchen. Wobei, ganz subjektiv von meiner Seite aus gesehen, ist dieses redaktionell aufbereitete Programm, wo ich also die Informationen von Profis gesammelt, aufbereitet kriege und kriege die dann präsentiert, hat natürlich auch einen Vorteil. Das ist auch etwas, was ich persönlich sehr schätze, wenn Kollegen mir dann Sachen aufbereiten und ich mir nicht alles selber zusammensuche. Denn das hat ja auch Nachteile, also, wenn ich mir alles selber zusammensuche.
Muss mich da mal einklinken. Das läuft mir irgendwo in eine Richtung, die meiner persönlichen Art, Informationen zu suchen, vollkommen zuwiderläuft. Ich habe mich von allen Zeitschriften verabschiedet. Es gab mal eine Zeit, da habe ich über 60 Zeitschriften im Monat abonniert gehabt und gelesen. Heute habe ich noch, ich glaube, eine oder zwei, die ich bezahle. Es kommen wohl noch so ein paar andere, die ich aufgedrängt bekomme. Aber tagesaktuelle Sachen, die kaufe ich mir überhaupt nicht mehr. Da bin ich längst ausgestiegen, weil das eine Meinung von einer Person ist, die da geschrieben hat. Und oft genug sind die nur schlecht. Im Internet, da finde ich, zu einem Thema, was gerade hochpusht an dem Tag, zu der Stunde, finde ich viele, viele, viele Quellen. Und wenn ich mir von diesen Quellen die seriösen aussuche und dafür bekommt man einen Blick, meist sind die Quellen, wo online dahinter steht, egal welcher Name davor steht, nicht die seriösesten. Und dann lese ich mir 3 oder 4 davon durch und kann dann aus den Unterschieden schon in etwa heraus erkennen, was wohl wahr sein könnte. Und wenn mir da aber Redakteure etwas aufbereiten, quasi mein Frühstück zusammenstellen, in der Hoffnung, dass es mir schmeckt, dann schmeckt mir das nicht.
Das ist im Großen und Ganzen richtig. Ich bin jetzt natürlich in der Situation, dass ich mir keine Zeitung kaufe, sondern die einfach kriege, weil unsere Kundschaft sind nun mal Verlage und so kriege ich meine Tageszeitungen einfach. Ich schätze es schon, diese Aufbreitung. Natürlich ist das, jetzt kommen wir wieder zum Thema, diese Online-Informationsabgriff, das ist eine Ergänzung zu dem, was ich am Tableau angeboten kriege. Denn ich weiß ja automatisch nicht, was alles gelaufen ist im Laufe der letzten Zeit. Und das ist ja ganz nett, wenn mir einer mir sagt, da ist was passiert, da ist was passiert oder da tut sich was und kann dann da weiter recherchieren, online eben. Und die andere Nische ist eben, dass ich sowas auch unterwegs machen kann und habe dafür mein kleines Smartphone.
Ja gut, das kann ich auch.
Im Moment ist es ja sogar so, dass die ganzen Verlage so eine, nennen wir es mal, iPad-Mania haben. Jeder meint, er müsste seine Inhalte direkt auf das iPad bringen, damit es auch unterwegs verfügbar ist. Der Bernd Ziesmer, der ehemalige Chefredakteur des Handelsblattes, hat sich das mal jetzt diese Woche in einem Interview, oder vor 14 Tagen war es in einem Interview, sehr, sehr vorgenommen und hat mal gesagt, Leute, ihr seid an sich bekloppt, dass ihr eure eigenen Inhalte kannibalisiert und einfach die nur aufs iPad bringt. Wenn ihr dafür was macht, müsst ihr es auch richtig machen, dass zu dem Medium passt. Das haben die Verlage natürlich noch nicht kapiert, weil die alle noch aus der Printwelt und der Printdenke kommen.
Das Tablet. Ich glaube, es wird auch nicht sehr stark genutzt.
Nein.
Die Zeitungen da ja auch Geld für verlangen und so weiter. Und ich habe also draußen viele iPads gesehen, die in Betrieb waren, aber noch nie eine Zeitung drauf gesehen.
Ja gut, es ist in den USA ist da jetzt eine, gibt es eine Entwicklung, diesen sogenannten virtuellen Zeitungskiosk. Da haben sich 5 große Verlage zurzeit zusammengeschlossen. Das ist die Condé Nast, die Time, Hearst, Meredith und die News Corporation, also die Murdoch Corporation. Die haben jetzt als Beta-Projekt erstmal den Inhalt von 5 Zeitschriften, 7 Magazinen auf das für das iPad aufbereitet, also keine neuen generiert, sondern einfach die zusammengefasst aus den Verlagen. Und man kann eben in den verschiedenen Veröffentlichungen suchen. Das soll nächstes Jahr irgendwann richtig online gehen und dann sollen 40 bis 50 Titel da rein, sodass man dann einen Cross-Search über die Titel machen kann, wenn man ein Thema gefunden hat. Also die Verlage beobachten das, die versuchen alle das, die versuchen auch neue Zahlenmodelle. Die Zeitung in der Form, wie wir sie jetzt haben, dafür gibt es noch keinen richtigen.
Heinz, wir haben vor 15 Jahren, schätze ich mal, im Computerclub bereits davon gesprochen, dass man eine Wunschzeitung sich schicken lassen kann. Dass man sagt, Sport ist dabei, da ist Wissenschaft dabei und da ist meinetwegen Boxen dabei. Man ist ja Sport und so weiter. Und dann kriegst du die Artikel so zurecht gemacht, wie du es gerne hättest.
Ja gut, die Versuche laufen ja auch noch, sind auch viele gemacht worden. Keiner davon hat geklappt.
Sind wieder eingestellt worden.
Ja, weil es steht doch das Bezahlmodell bis jetzt dahinter. Man muss auch mal schauen, was wäre denn als Trägermedium? Papier ist natürlich ungeheuer flexibel. Ich kann es überall hin mitnehmen. Ich kann Fichten einpacken, ich kann Fliegen damit totschlagen. Und ich brauche keine Energiequelle dafür, wenn ich hier einmal in der Hand habe, die Zeitung. Ja. Ein potenzieller Nachfolger wäre, wenn wir ein E-Paper-Reader hätten, der also nicht so klein wie das Kindle ist, sondern ein richtig großes Format, also DIN A3-Format, das man zusammenrollen kann, das man mitnehmen kann, das mit einem Mini-Akku auskommt, dann könnte das gedruckte Papier eine wirkliche Konkurrenz kriegen.
Heinz, wir wollen sehen, wann denn das nun wirklich soweit ist, aber ich denke, wir sollten auf unseren Shop hinweisen, den Daumen hoch tun, und dieses Thema ein anderes Mal nochmals vertiefen und Tschüss sagen.
Daumen hoch und bitte kein E-Paper schwarz-weiß.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.